Servus, in dieser Folge geht es um die richtige Q-Zahl für einen erfolgreichen Betrieb. Du erfährst, was die richtige Q-Zahl sein kann und um Fragen, die man sich stellen sollte. Herzlich willkommen beim Q-Stahl-Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute möchte ich eine spezielle Fragestellung aufmachen. Was ist die richtige Q-Zahl für einen erfolgreichen Betrieb? Vielleicht hast du eine gewisse Q-Zahl im Kopf, wo du sagst, ja, das wär's für mich. Überleg kurz, was ist für dich persönlich eine erfolgreiche Q-Zahl? Dabei gebe ich jetzt dir meine Meinung zu dem Thema und wir beleuchten verschiedene Seiten. Die Mitglieder vom Q-Stallbau-Online-Kurs, die treffen sich einmal im Monat zum Austausch und dort werden Stallbauplanungen besprochen und letztes Mal hat ein Teilnehmer mit ungefähr 200 Kühen die Frage eröffnet, seine Planung mit Melkstand, ob jetzt das Richtige ist oder doch ein AMS besser wäre, weil seit einigen Monaten ist seine ausländische Arbeitskraft ausgefallen und dabei ist jetzt die Arbeitsbelastung besonders hoch. Daraus ist eine durchaus spannende Diskussion mit der Thematik um sinnvolle Betriebsgrößen und Herausforderungen mit verschiedenen Größen entstanden. Und in dieser Folge möchte ich darauf eingehen, mit Auslöser eben von dem Austausch da im Q-Stallbau Online-Kurs, wo ich meine Gedanken dir mitgeben möchte zu genau diesem Thema. Erstmal für jede Betriebsgröße gilt, jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen. Je nach Region sind die Voraussetzungen unterschiedlich, also wo im deutschsprachigen Bereich man ist oder theoretisch auch im Ausland, sind einfach Anforderungen unterschiedlich. Man hat unterschiedlich hohe Förderungen, zum Beispiel durch irgendwelche Steilflächen, oder man hat auch eine besonders hohe Konkurrenzsituation um Fläche. Man hat vielleicht eine sehr gute Flächenstruktur direkt um den Stall oder auch viele ganz kleine Flächen, Steilflächen, irgendwie weite Wege oder ungünstige Wege. Man hat vielleicht eine sehr gute Arbeitssituation oder die Kehrseite wäre, man hat kaum Helfer. Man ist vielleicht vom Betrieb, wie er aktuell aufgestellt ist, sehr gut in den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Es gibt aber auch die unteren 25% und vielleicht hat man sehr hohe Milchleistungen, die sind zwar nicht automatisch rentabler, aber man hat definitiv mal einen größeren Teiler für seine Kosten. Der große Unterschied in den betriebswirtschaftlichen Auswertungen, der ist doch brutal deutlich zwischen den oberen 10% oder 25% und den unteren 25%. Wenn man da praktisch Betriebe mit theoretisch ähnlicher Ausgangssituation anschaut und dann die Betriebskennzahlen vergleicht und vor allem eben da die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, das ist immens. Ist jetzt größer immer besser? Das ist jetzt nicht unbedingt, denn mit zunehmender Q-Zahl, da ändern sich ja auch die Anforderungen an den Betriebsleiter. Vor allem wachsende Betriebe, da ist es eine große Umstellung. Wenn jetzt jemand von einem klassischen, kleinen, mittleren Familienbetrieb kommt und in Richtung Großbetrieb unterwegs ist, dann ändern sich einfach alle Aufgaben für den Betriebsleiter oder der Betriebsleiterin. Wer mit 60 Kühen vielleicht noch alleine oder mit Hilfe der alten Teiler da viel gemacht hat und eigentlich wirklich gut um die Runden gekommen ist, der hat mit 150 Kühen keine Chance. Die betrieblichen Abläufe, die sind das einfach, die dann ganz wichtig werden, die muss man unbedingt optimieren und Mitarbeiterführung wird da zur wichtigsten Aufgabe. Umso größer ein Betrieb, umso wichtiger sind die ja, eigenen Fähigkeiten zur Mitarbeiterführung. Und das ist etwas, das lernt man ja erstmal in der Ausbildung oder Weiterbildung wenig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man es nicht lernt, weil man lernt ja schon gewisse Teile, aber so wirklich die praktische Umsetzung, die muss man dann selber lernen und da muss man auch am Ball bleiben, dass man da einfach gut und noch besser wird. Der Aufbau von einem guten Team, das ist dann eigentlich das Entscheidende, weil wenn man, oder anders gesagt, solange man alle Probleme selber lösen muss, kommt man nicht mehr vom Betrieb weg. Und wenn jetzt da plötzlich ein paar hundert Kühe auf dem Betrieb stehen, oder auch nicht plötzlich, sondern einfach aufgrund von einfach Betriebswachstum in den letzten Jahren, was auch immer wieder Beispiele vormachen, wie es so sein kann, und dann ist es einfach die große Herausforderung, dass man ein Team aufbaut, das mehrere Aufgabenbereiche dann abnimmt, sodass man eher der vielleicht Entscheider dann ist für gewisse Sachen, aber so die, keine Ahnung, wenn jetzt eine Güllepumpe ausfällt oder wenn jetzt irgendwie irgendwo Technik in der Melktechnik irgendwas nicht mehr funktioniert oder wenn irgendwie im Stall eine Tränke kaputt geworden ist oder was auch immer. Das sind einfach so kleine Sachen, die faktisch täglich passieren. Also irgendwas wird ja täglich kaputt oder zumindest sehr regelmäßig. Und wenn man immer selber derjenige ist, der dann eben dastehen muss und das reparieren muss, dann wird mit zunehmender Betriebsgröße werden die Kleinigkeiten und auch größeren Sachen, die so passieren, die werden immer mehr. Und das wird immer mehr und mehr und mehr. Und gerade eine schwierige Zeit ist da oft die Generationenfolge. Ich habe mal auch den Ausdruck gehört, die bäuerliche Schicksalskurve. Wenn quasi die alten Teiler nicht mehr mitarbeiten können oder wollen und die Kinder noch zu klein sind, dann ist es eine Zeitspanne von zwischen mehreren Jahren und vielleicht auch einem Jahrzehnt oder eineinhalb Jahrzehnten, wo die familiäre Arbeitssituation schwächer besetzt ist, als wenn vielleicht, was oft in Familienbetrieben einfach so da ist und auch bei uns sehr wertvoll ist, wo die Elterngeneration mitarbeitet und die junge Generation mitarbeitet. Da ist man einfach besonders schlagkräftig und gut besetzt. Und gute Mitarbeiter, die sind sehr wichtig. Und vor allem, wenn eben die Generationenfolge so ist, dass die alten Teiler nicht mehr dabei sind, dann sind gute Mitarbeiter noch viel wichtiger. Das könnte auch sein, dass interessierte Nachbarn irgendwie da sind, die ab und zu helfen oder irgendwie Geschwister, Freunde, Bekannte, die Spaß daran haben, die mal aushelfen. Es kann jetzt beim Silo abdecken sein oder auch in der Ernte, aber auch für andere Tätigkeiten. Je nachdem, was gerade so möglich ist, ist das einfach immens wertvoll und umso größer Betriebe werden, desto mehr Aufgaben oder auch umfangreichere Aufgaben gilt es da abzugeben, dass man selber nicht erstickt in seiner Arbeit. Kleine Betriebe haben da oft eine Doppelbelastung durch verschiedene Betriebszweige. Zum Beispiel die Arbeit gehen, irgendeine Arbeitstätigkeit außerlandwirtschaftlich nachgehen und dann die Kühe zu Hause. Oder auch verschiedene Standbeine, die möglicherweise da sind. Es kann jetzt von mir aus Urlaub auf dem Bauernhof sein und dann noch der landwirtschaftliche Betrieb dabei mit Kühen. Es kann aber auch alles andere sein. Kann auch die Biogas sein, die einfach dann viel Arbeit in Anspruch nimmt, kommt ganz darauf an, wie es einfach der Betrieb aufgestellt ist. Worauf kommt es also bei der passenden Kuhzahl an? Und man kann es auch einfach mal berechnen. Wenn man nämlich die Arbeitsstunden pro Kuh betrachtet, dann kommen gut organisierte Betriebe oft auf irgendwo plus minus 40 Arbeitsstunden je Kuh im Jahr. Die Spanne geht da aber selten auf unter 30 Stunden pro Kuh, wenn wirklich ehrlich gerechnet wird, und ganz oft auf über 60 Stunden rauf. Und wenn jetzt ein Betrieb besonders ungünstig aufgestellt ist aufgrund den Gegebenheiten, dann kann auch noch viel, viel mehr rauskommen, auch über 100 Stunden pro Kuh im Jahr ist nicht ungewöhnlich. Für den Betriebsleiter rechnet man oft irgendwo 2.500 Arbeitsstunden im Jahr. Wenn man das schlägt auf den Tag, dann sind es so ungefähr 7 Stunden am Tag bei einer 7-Tage-Woche. Dann ist vielleicht der Sonntag ein bisschen weniger und das sind die anderen Tage vielleicht ein bisschen mehr. 7 Stunden am Tag, das hört sich jetzt vielleicht so erstmal gar nicht so viel an. Man muss aber dazu sagen, das sind jetzt Arbeitsstunden, die in regelmäßigen Arbeiten anfallen aufgrund vom Betrieb. Beim Vollzeitmitarbeiter rechnet man übrigens so 1800 Stunden, wo ein 40 Stunden pro Woche Vollzeitmitarbeiter angestellt ist, mit Urlaubsansprüchen, vielleicht mal einen Krankheitstag, da kommt man irgendwo in diese Größenordnung 1800 Stunden. Jetzt, wenn man einen 100-Q-Betrieb nimmt, ich nehme ganz gern 100-Q-Betriebe, erstens sind wir selber ein 100-Q-Betrieb und zweitens kann man immer den Bruchteil daraus, wenn man kleiner ist, oder das Mehrfache daraus, wenn man größer ist, super einfach abrechnen. Wenn man 100 Kühe mal 40 Stunden nimmt, kommt man auf 4000 Stunden pro Jahr, die Arbeit dazu notwendig sind. Dazu nehmen wir jetzt von mir aus noch 30 erzeugte Kalben in einem Jahr, brauchen vielleicht irgendwie so 20 Stunden, vielleicht auch 15, so genau geht es jetzt da auch nicht, das sind irgendwo 600 Stunden. Dann haben wir noch 75 Hektar zu bewirtschaften mit 12 Stunden. Nehmen wir jetzt einfach mal unterm Strich mit Nebenarbeiten, was weiß ich, sind wir irgendwo bei 900 Stunden. Dann haben wir noch allgemeine Arbeiten am Hof und was weiß ich, irgendwas, was halt so anfällt, sagen wir mal 500 Stunden. Und in diesem ganz, ganz, ganz einfachen Beispiel, das jetzt wirklich nicht konkret ist, nur dass wir Größenordnungen haben, sind wir jetzt bei 6000 Stunden Arbeit. Wenn man jetzt da zwei Familienarbeitskräfte hat, die Vollzeit anzurechnen sind und eine Fremdarbeitskraft, dann ist der 100-Q-Betrieb gut möglich. Oder wenn irgendwie zwei Familienarbeitskräfte da voll arbeiten können und vielleicht dann noch irgendwie dazu gearbeitet wird von Helfern oder weiteren Familienarbeitskräften, irgendwie so lassen sich solche Betriebe ganz gut bewirtschaften und man kommt da durchaus auch wirklich realistisch und gut durch die Arbeit. Wenn man dann eben Mehrfaches oder Teile davon nimmt, dann kann man das einfach mal so grob überschlagen. Natürlich kann man auch sich helfen lassen, man kann auch mehr Stunden ansetzen. Aber das, da bin ich immer vorsichtig, weil die tägliche Arbeitszeit, die wenn mal zu hoch ausfällt, dann kommt man immer schlechter daraus. Was ist jetzt besonders wichtig für wachsende Betriebe? Oder wenn man einfach die Kuhzahl erhöhen möchte? Je besser man seine Arbeitsabläufe geregelt hat, desto besser läuft es. Das ist so ein Grundsatz, hinter dem stehe ich und da bin ich voll überzeugt. Denn geregelte Arbeitsroutinen, die können einfach wertvolle Zeit einsparen und die Arbeitsstunden pro Kuh reduzieren. Und da möchte ich auch an den Kuhstallbau-Online-Kurs verweisen. Wenn du einen Neu- oder Umbau vorhast, solltest du unbedingt runde Arbeitsabläufe schaffen und die vielen Baudetails auch passend umsetzen. Und genau da unterstützt dich der Kuhstallbau-Online-Kurs, sodass bei deiner Planung du an alles Entscheidende denkst und da gut durchkommst und auch die Angst weg hast, dass da irgendwas vergessen wird. Mein persönlicher Tipp für dich ist, kalkulatorisch würde ich mich niemals voll auslasten und den Tipp gebe ich eben auch an dich. Was bedeutet es, wenn man jetzt eben die 2500 Stunden im Jahr zum Beispiel überlegt, dass man die zur Verfügung hätte und man macht da so einen Plan, wie das so laufen kann, sollte man ja unbedingt vorher überlegen, dann würde ich mich niemals voll auslasten. Also ich persönlich eher irgendwo 1000, 1500 Stunden irgendwo in dieser Größenordnung. Warum? Warum so wenig? Es bleibt, wenn man sich so voll auslastet, keine Zeit mehr für Baustellen, für Urlaub, irgendwelche Hobbys, Freunde, alles Mögliche. Wenn man sich zu stark auslastet, dann geht es einfach nicht mehr in den Zeitblock rein. Kann man ganz einfach runterbrechen, wenn man jetzt einfach so einen Tag aufstellt, wie viel irgendwo 8 Stunden Schlaf, ein bisschen Stunden für Essen und Duschen und alles Mögliche, bis man schaut, sind irgendwo 10, 12 Stunden weg. Und der restliche Tag, den möchte man ja nicht vollstopfen bis aufs Letzte, sondern da soll ja mal ein kreativer Zeitraum auch bleiben, wo man sagt, irgendwelche Baustellen, irgendwas, was einem nicht gefällt oder was besser werden soll, wie auch immer, da braucht es doch einfach Zeit dazu. Und ich kenne zu viele, sage ich schon fast, also ich kenne wirklich viele, die zu fast nichts anderem als den Betrieb kommen. Also da ist der Betrieb und die sind da im Betrieb und die sind da ständig im Betrieb und die kommen kaum raus. Und ich kenne da wirklich viele. Ich selber bin da auch, sage ich mal, gefährdet, dass ich lieber arbeite, als irgendwas noch nebenbei zu machen. Ich weiß aber zumindest, dass das bei mir ein Thema ist und ich habe da auch schon, ich bin da auf einem Weg zumindest, wo ich selber für mich dann zufrieden bin. Und die Frage ist auch, oder fraglich ist es, ob das auf Dauer so sinnvoll ist. Ganz praktisch ist es auch leicht, dass man irgendwie ja immer arbeitet und gar nicht so leicht rauskommt, weil das geht es einfach leicht, dass man da, ja, man hat immer die Arbeit und dir geht es sicher so wie mir und du gehst da über den Betrieb und du siehst die Arbeit und du siehst, was da einfach passieren soll. Nur kommt man dann einfach nicht raus. Und was man auch bedenken darf, ist das einfach, wenn man da im Betrieb ist und immer die Arbeiten macht und kein anderer da ist im Betrieb, der die Arbeiten macht. Was ist denn, wenn man mal weg möchte? Oder was ist, wenn man denn einfach mal ein paar Tage ausfällt aus irgendeinem Grund? Es kann immer irgendwas passieren. Und das ist einfach was, das möchte ich zu bedenken geben. Und in der Frage, die wir heute aufstellen, was ist die richtige Q-Zahl für einen erfolgreichen Betrieb? Da stellt sich ja auch die Frage dann, wie man das Ganze bewerkstelligt. Und deshalb ist das so dermaßen entscheidend. Was ist also die sinnvolle Q-Zahl für einen erfolgreichen Betrieb? Und da möchte ich noch eine Frage vorwegstellen. Was bedeutet Erfolg? Da hat sicher jeder seine eigene Definition und das ist auch gut so. Für mich bedeutet es, dass ich meinen Zielen näher komme. Und meine Ziele, die gebe ich mir ja selber vor. Ich möchte ja nicht Ziele von anderen übernehmen, vielleicht von irgendwelchen Kollegen, vielleicht von irgendwelchen Beratern, vielleicht von irgendwem, sondern ich gebe ja meine Ziele mir vor. Und dem möchte ich auch näher kommen. Und bei der optimalen Q-Zahl, da kommt es darauf an, und das ist allgemein bekannt und ich wiederhole das im Endeffekt jetzt, es kommt auf die Flächenausstattung an, es kommt auf die Arbeitskräfte an und jetzt ein Punkt, der oft nicht erwähnt wird, welcher Unternehmertyp möchte ich als Betriebsleiter sein? Weil je nachdem hängt ja das auch ganz stark davon ab, neben den anderen Faktoren, wie ich überhaupt den Betrieb führen möchte. Und möchte ich das immer haben, dass ich auf Fremdarbeitskräfte angewiesen bin, dass ich dann eben entsprechend selber drin hänge, oder möchte ich lieber den leichteren Weg und dann vielleicht lieber auf Q-Zahlen, auf Größenordnungen verzichten und dafür einfach das Leben leichter leben. Und das ist eine Entscheidung, die muss man sich grundsätzlich stellen. Ich möchte damit nicht sagen, dass das falsch ist, wenn man Fremdarbeitskräfte sich auf den Betrieb holt. Ich begrüße das sogar sehr stark und wir selber haben jetzt auch seit neuestem einen Festangestellten mit im Betrieb, sodass ich für die Beratung besser Zeit habe und gleichzeitig die Baustellen gut vorwärts gehen. Und das ist eine Entscheidung, die man treffen kann, für oder dagegen, aber man sollte es bewusst entscheiden und auch die Konsequenzen bewusst sein. Wenn man eben auf irgendwo vielleicht 200, 500, 1000 Kühe möchte, egal welche Größenordnung, dann muss man sich auch die Konsequenzen bewusst sein und da hilft es ganz stark, wenn man mit Leuten spricht, die schon da sind, wo man hin möchte. Wenn du jetzt beispielsweise in einer 50 oder 100 Kuh Größenordnung bist und du stellst dir 3, 4, 500 Kühe vor, dann musst du gut überlegen, ob die ganzen Konsequenzen, die damit verbunden sind, ob du die auch tragen möchtest. Rein vom Prinzip her, also ich könnte mir 500 Kühe gut vorstellen und wäre auch sicher cool, würde mich schon freuen. Aber die ganzen Konsequenzen, die eben damit verbunden sind, die machen das dann nicht mehr so schmackhaft und für mich persönlich so wenig schmackhaft, dass ich das mit Stand heute nicht möchte. Und wir sind mit der 100 Kuh Größenordnung momentan sehr zufrieden und das läuft und es macht Spaß und genau. Und es gibt ja auch bei 100 Kühen immer wieder was, wo man sagt, ja, dann ist es auch mal ganz gut, dass es nicht mehr Kühe sind. Wenn irgendwie da ein paar Kühe halt nicht so oder wenn irgendwas nicht so läuft oder irgendwie mal ein schlechtes Futter reingekommen ist, das man dann ein paar Tage später merkt, dann ist man auch froh, dass es nicht mehr Kühe sind in dem Moment. Fakt ist, es gibt erfolgreiche Betriebe. Es gibt erfolgreiche Betriebe mit 20 Kühen, es gibt erfolgreiche Betriebe mit 70 Kühen, mit 150 Kühen, mit 400 Kühen, mit 2000, mit 8000 Kühen. Ich habe auch schon einen erfolgreichen Betrieb mit 8000 Kühen gesehen in Amerika. Und auch mit allem dazwischen. Fakt ist, man muss sich seinen Betrieb so zusammenstellen, dass es für einen selber passt. Man muss schauen, dass es wirtschaftlich umgeht, so wie man das aufstellt. Wer jetzt von 20 Kühen leben möchte, der muss halt dann schauen, wie er das macht. Entweder er kann seine Milch brutal gut vermarkten, sonst wird es halt eher knapp oder man wäre jetzt extrem sparsam. Aber irgendeine Erwerbskombination ist ja genauso möglich wie das, dass jemand sagt, er möchte jetzt auf, was weiß ich, 100, 200, 400, 800 Kühe gehen und sich einfach voll auf die Milch fokussieren und auf Kühe fokussieren. Alles ist möglich, alles hat seine Vor- und Nachteile und das ist genauso wie überall im Leben, dass einfach alles seine Vor- und Nachteile hat. Und man muss sich einfach die Konsequenzen bewusst sein und dann ja, machen. Also wenn man sich für etwas entschieden hat und einen Weg einschlagen möchte, dann muss man machen, vorzugsweise gesund aufstellen, gut aufstellen und dann ist man da gut gewappnet. Und da kommen wir jetzt auch zum Fazit der heutigen Folge. Ein Betrieb hat dann die optimale Kuhzahl, wenn er die eigenen Betriebsziele mit einer entsprechenden Anzahl Kühe erreicht, ohne dass der Betriebsleiter und die Mitarbeiter überlastet sind, sondern so, dass alle noch Spaß an der Arbeit haben. Und es gibt nicht die richtige Kuhzahl für einen erfolgreichen Betrieb, sondern jeder hat seine betriebliche richtige Kuhzahl. Und wenn du von mir unterstützt werden möchtest, melde dich gern bei mir. Wir schauen uns gerne deine Planung an. Ich gebe dir da den ein oder anderen Hinweis, was mir so auffällt. Und gleichzeitig schauen wir, ob und wie wir am besten zusammenarbeiten können. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.